Bin ich also dran und habe mir heute Morgen vorgenommen, einen Text, einen Bibeltext mit euch gemeinsam zu betrachten, der mich total bewegt hat in den letzten Tagen, Wochen und auch Monaten. Ich habe ihn immer wieder so gelesen und immer wieder neu drüber einfach nachgedacht, und es hat mich auch wirklich beeinträchtigt, sage ich mal, im Leben, sowohl im Nachdenken als auch im Positiven, so denke ich, dass es auch Auswirkungen hatte auf mein Handeln. Und was ganz spannend ist dabei, es handelt sich dabei um einen Text aus dem ersten Johannesbrief, und zwar Kapitel 1, Vers 5 bis 2, Vers 2. Und das Lustige daran ist, als ich mich dann vorbereitet habe auf die Predigt, um das konkret werden zu lassen, habe ich so nachgeguckt in meinen Unterlagen und stellte fest, ich habe am 3. Februar genau über den gleichen Text gepredigt. Da dachte ich, okay, das ist wohl ein Indiz dafür, das scheint dich wirklich zu befesseln, dieser Predigttext. Und damals ging es um eine natürliche Art der Evangelisation, des Weitergebens der Botschaft Gottes. Und heute hat es damit nicht so viel zu tun. Heute ist es ein ganz anderer Aspekt. Heute soll es um den Umgang mit Schuld gehen. Und ja, ich denke, da kann man so ein bisschen sehen, wie vielseitig und was die Bibel, was Gottes Wort auch in uns hervorrufen kann, wie viele Facetten und was damit geschehen kann, wenn man immer wieder auch über den gleichen Text, wenn es die gleichen Verse sind, nachdenkt. Wir wollen gleich den Text jetzt gemeinsam einfach mal lesen und das so auf uns wirken lassen. Ja, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Abvers 5 bis zum Kapitel 2, Vers 2. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht und bei ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage, treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist: Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja, die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Ja, vielleicht geht es euch auch so, dass es euch berührt. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam so erleben können. Und um das jetzt so ein bisschen zu betrachten, habe ich mir das so vorgenommen, dass wir das in drei Schritten tun, dass wir uns erstmal Gedanken machen, was ist überhaupt Schuld, was ist Sünde, damit wir auch irgendwo so ein bisschen gemeinsam einen Anknüpfungspunkt haben, worüber reden wir heute Morgen. Dann im zweiten, welches Menschenbild steckt hinter diesem Bibelvers? Was können wir daraus rausziehen, auch auf unser Menschenbild? Wie sehen wir uns selbst? Wie sehen wir andere? Und das dritte ist dann, welche Auswirkungen kann das haben auf unser Leben? Wie kann es konkret werden? Ja, und lass uns starten gleich mit dem ersten Punkt. Schuld, was ist das? Und das ist nicht einfach, sich damit zu beschäftigen. Es fällt mir auch nicht so ganz leicht, das heute Morgen so zu tun. Und mir hat total geholfen, heute Morgen dieses Lied »Allein deine Gnade« zu singen und das nochmal so vorher zu singen, und vielleicht gelingt es uns ja, dass wir das so im Hinterkopf, dass das einfach mitsingt, dass es so leise mitsummt, dieses Lied, dass es seine Gnade ist, die genug ist für mich. Und dass wir uns auf dieser Basis, auf dieser Melodie mit dem Thema Schuld beschäftigen können. Ja, Schuld, ein schwieriges Wort, und ich glaube, viele von uns, die schon länger dabei sind, die vielleicht auch in zweiter, dritter Generation Christen sind, die wissen, dass Schuld manchmal auch so eine ganz harte, fiese Komponente haben kann, wie so eine eiserne Faust, die einem im Nacken sitzt, die auch gar nicht weggehen will und die einem immer wieder schlechtes Gewissen, immer wieder Druck und ja, Unterdrückung letztlich irgendwo spüren lässt. Aber ich glaube, das ist eine falsch verstandene Sicht davon, und ich, wenn ich den Text so lese, dann denke ich, dass diese Frage, was ist eigentlich Schuld, ja ganz gut festgemacht werden kann, einfach an der Tatsache, dass wir Menschen sind. Und ich glaube, wir machen alle die Erfahrung, dass wir immer wieder mal ja nicht unseren menschlichen Möglichkeiten entsprechen. Manchmal erleben wir es, dass wir lieblos sind, dass wir unnachgiebig handeln, dass wir uneinsichtig sind, unbarmherzig. Manchmal tun wir Dinge, die Brüche zu Mitmenschen bewirken, und oft sogar genau gerade mit diesen Menschen, die uns am liebsten sind, die uns am nächsten stehen. Ich kann mich persönlich an viele Situationen erinnern, was meine Eltern betrifft, was meinen Ehepartner betrifft, meine Kinder, meine Freunde, meine Geschwister. Das sind Menschen, mit denen will ich überhaupt keinen Bruch, mit denen will ich überhaupt keinen Stress. Und trotzdem geschieht es, das kann ich bezeugen. Immer wieder ist das da. Und oft sogar geht es sogar so weit, dass auch mein Verhältnis zu Gott brüchig wird. Und ich glaube, das ist das zentrale Element von Schuld und von Sünde, dass Brüche entstehen und dass es versucht zu trennen, anstatt die Verbindung mit Gott und mit den Menschen herzustellen. Sünde, glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu sagen, es ist völlig verkürzt zu sagen, dass Sünde ein moralischer Begriff wäre. Sicher sind moralische Verfehlungen auch, gehören auch darunter, aber das ist völlig verkürzt. Oder manchmal denken wir so, ja, Sünde ist was, natürlich was ganz Schlimmes. Das ist also ganz schlimmes Handeln. Und nur das ist Sünde. So. Ich denke, dass ganz schlimmes Handeln auch Sünde bedeutet und Schuld bedeutet. Aber es ist viel mehr als das. Und hier im Text, glaube ich, ist es klar, dass in Vers 8 und auch Vers 10, dass wir drauf schauen müssen, dass Sünde etwas ist, was da ist, was auch in unserem Leben da ist, und dass es etwas sehr Belastendes ist, was aber zu uns gehört, wo wir einfach auch nicht sagen können, ja, nee, ich habe damit keine Probleme, ich gehöre nicht dazu. Und ja, wir verhalten uns einfach immer wieder so, dass wir nicht der Gemeinschaft dienen und dass wir sogar Gemeinschaft, Freundschaft oder bis hin zu Partnerschaft belasten, beschädigen oder manchmal sogar auch zerstören. Ich glaube, da wird uns schon so bewusst, was Schuld auch hervorrufen kann, dass es nämlich dazu führen kann, dass wir in dieser Finsternis leben, wie es hier auch beschrieben ist. Und entscheidend ist dabei, dass Gott Licht ist und dass bei Gott diese Macht, die von der Schuld ausgeht, die Finsternis hervorrufen möchte, keinen Platz hat. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig und steht hier auch so deutlich in Vers 7, Jesus befreit uns von aller Schuld. Das heißt, hier steckt diese Befreiungsbotschaft drin, dass Schuld ist nicht das letzte Wort. Schuld ist nicht das Ende. Zerbruch ist nicht das Ende. Das bleibt nicht so stehen. Sondern Befreiung ist das letzte Wort. Der Sieg von Jesus Christus über die Schuld. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aussage auch des Evangeliums, dass Schuld nicht das letzte Wort ist. Es geht so weit, dass Gott das so wichtig war, dieses Thema, dass er seinen Sohn gegeben hat. Dass er seinen Sohn die Aufgabe gegeben hat, gesagt, erniedrige dich selbst, lass dich ans Kreuz schlagen, stirb für die Schuld, für die Sünde, die alle begangen haben, die sie begehen und die sie begehen werden, und ich hole dich aus dem Tod wieder heraus, damit die Macht dieser Schuld zerbrochen ist. Und in unserem Text steht dann hier auch in Vers 1 im Kapitel 2 natürlich auch der Anspruch, der auch sehr herausfordernd ist, sage ich mal so. Da steht eindeutig, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Also wir sollen im Licht leben. Das ist der Wunsch, der dahinter steckt. Das ist die klare Richtung. Da ist eine Vorgabe drin, wo wir uns dran orientieren können. Und jetzt kommt wieder Gott sei Dank, allein deine Gnade genügt, kommt das, was dazugehört. Aber wenn es mal nicht klappt, wenn es mal in die Hose geht, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst keine Schuld hat. Und das ist Jesus Christus. Und das Tolle daran ist, so verstehe ich es auf jeden Fall, ist es nicht eine Aktion, die einmal stattfindet, wo einer kommt und sagt, Mensch, du hast so einen riesen Rucksack voll Schuld, den nehme ich dir mal ab, wie wir das auch kennen, oft in Bildern, in christlichen Bildern, dann schmeißen wir den ins tiefste Meer, der wird da einmal versenkt, kommt nie wieder raus und alles ist gut. Das ist auch geschehen. Aber es ist kein statischer Zustand, schuldlos zu sein. Das können wir hier draus sehen, sondern es geschieht immer wieder, dass wir uns so verhalten, wie wir das vorhin auch beschrieben haben. Und wenn es passiert, dann sind wir nicht ausgeliefert, dann sind wir nicht kaputt oder sonst was. Dann tritt Jesus Christus für uns ein. Und dann wird seine Gnade deutlich und seine Vergebung trifft uns dann und befreit uns, damit wir eben nicht wieder zurückfallen in diesen Kreislauf. Ja, steht auch im Text drin, wir können nicht ohne Schuld, aber Jesus kann es. Und das finde ich auch mutmachend, wenn einer, der es so gut kann, dass er nicht sagt, ja komm, ihr seid halt solche Schwächlinge, ihr könnt das nicht, seht zu, der sagt, nee, ich habe so viel Barmherzigkeit, ich habe so viel Gnade, ich habe so viel Mitgefühl mit euch, ich habe unter euch gelebt, ich stehe für euch ein, ich stehe für euch gerade, weil ihr es auch nicht könnt. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das akzeptieren und wenn wir uns nicht, wie es in Vers 8 geschrieben steht, dass wir uns selbst betrügen, dass wir meinen, wir könnten es, oder sogar noch einen Schritt weiter gehen im Vers 10, dass wir durch eine Sichtweise von uns selber Gott zum Lügner machen. Das ist deutlich und das ist sehr klar formuliert. Gott hat bewusst seinen Sohn Jesus Christus für unsere Schuld leiden lassen und sterben lassen. Und wenn wir sagen, wir sind nicht schuldig, dann hatte das ja überhaupt keinen Sinn. Dann hat er da was gemacht, was überhaupt nicht sein hätte müssen. Und damit ist auch letztlich, sagen wir letztlich, so ist hier im Johannesbrief die Rede davon, dass wir Gott zum Lügner machen. Ich möchte das nicht. Ich glaube, das möchte niemand von uns. Ja, und letztlich ist es auch für mich auch ein zentraler Gedanke der biblischen Botschaft, wenn wir dran denken, in Johannes 8 ist diese Begebenheit beschrieben, wo die geistlichen Personen der Zeit damals Jesus versucht haben, eine Falle zu stellen und gesagt haben, guck mal, die Ehebrecherin dort. Nach dem Gesetz steht doch ganz klar fest, dass diese Ehebrecherin, die muss jetzt gesteinigt werden. Und da haben sie ihn versucht und gesagt, komm, das musst du doch jetzt auch umsetzen, das Gesetz gilt doch. Und Jesus hat ja dann sehr schlau, aber auch, glaube ich, mit einer wahnsinnigen Tiefe geantwortet und hat den Geistlichen damals gesagt, ja, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und das Ergebnis kennen wir auch. Keiner hat geworfen und alle haben abgedreht und sind aus der Situation herausgegangen. Und für mich ist es da auch nochmal wichtig, das waren nicht irgendwelche dahergelaufenen Leute, mit denen Jesus da gesprochen hat. Das waren Leute, die haben sich redlich bemüht, alles richtig zu machen, nach dem Gesetz zu leben. Die haben ihr ganzes Leben dem geweiht, dem Gesetz getreu zu leben. Und selbst die haben es nicht geschafft. Und selbst die haben es aber dann doch in der Situation geschafft, dass sie keinen Stein geschmissen haben. Ja, und auch im Vater Unser, das hat Tobi letzten Sonntag auch nochmal so gesagt, das Vater Unser ist ja in der Bergpredigt so im Zentrum des Evangeliums verankert und da steckt auch viel drin. Jesus hat gesagt, wie wir beten sollen. Und da steckt auch dieser Satz drin, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist auch etwas, das ist ein Gebet, das wir alltäglich beten können. Wir merken, dass am Anfang steht, gib uns unser täglich Brot heute. Das ist also ein aktuelles tägliches Gebet. Und da steht drin, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist also keine Aktion, die einmal im Leben geschieht und dann für immer erledigt ist. Kann unser tägliches Gebet sein. Ja, soweit erstmal der Versuch, so ein bisschen Schuld einzugrenzen, dass wir so einen Begriff haben, worüber wir sprechen. Und jetzt möchte ich das übertragen und so ein bisschen raussaugen aus diesem Text, was steckt da für ein Menschenbild dahinter? Was können wir da mitnehmen? Und ich glaube, es ist sehr klar, dass Schuld und Sünde, man kann die Begriffe synonym verwenden, glaube ich, zu uns Menschen dazugehören. Und ich möchte jetzt, wenn wir so ein Menschenbild betrachten, zwei Sichtweisen einmal kurz beleuchten. Das einmal ist, was habe ich von mir für ein Bild? Wer bin ich? Und wie sehe ich den anderen? Wie sehe ich meine Mitmenschen? Und wenn ich auf mich schaue, dann wird für mich deutlich, dass ich sagen muss, ja, betrüg dich nicht, mache Gott nicht zum Lügner. Es ist eindeutig, ich habe gesündigt und ich werde auch immer wieder schuldig und ich brauche die Vergebung durch Jesus Christus. Und das jeden Tag. Und jetzt kommt aber was für mich ganz Erleichterndes noch dazu. Allein deine Gnade genügt, haben wir noch im Hinterkopf. Und das ist normal. Ich bin nicht so besonders böse, ich bin nicht der Schlimmste von allen. Das ist ja Paulus, das hat er uns gesagt. Aber ich bin nicht anders als die anderen. Das ist normal so. Ich darf so ein Bild von mir entwickeln, dass ich nicht abartig bin, weil ich einen Fehler mache. Dass ich nicht irgendwie komisch bin, weil ich irgendwie versagt habe oder mal was nicht geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Das ist ganz normal. Das ist angelegt in mir. Das ist Teil des Menschseins. Ich glaube nicht auf ewig. Irgendwann ist das vorbei. Irgendwann können wir auch zu unserer Blüte kommen, wenn wir mit Gott wieder in Gemeinschaft leben. Dann ist es nicht mehr so. Aber noch ist es so. Solange wir hier auf der Welt leben, ist es so, dass es Teil unseres Menschseins ist. Und ich muss sagen, mir fällt das schwer. Mir fällt es sehr schwer, im Alltag, in der Praxis, das anzunehmen, dass das zu mir gehört. Und dass es auch normal ist. Ich habe so einen kleinen Reflex. Ich habe den meinen Ich-Nicht-Reflex genannt. Und ich muss sagen, vielleicht kennt ihr den auch. Ich versuche euch mal ein Bild zu geben oder ein Beispiel zu geben. Ich hatte neulich so eine Ich-Nicht-Begebenheit. Wir haben bei uns auf dem Grundstück immer ein bisschen Probleme mit zufließendem Wasser von den landwirtschaftlichen Flächen des Bauers dahinter. Und da hatten wir ein Treffen mit dem Bürgermeister, der Bauer war da und ganz viele Leute waren da. Und wir sind da neulich einmal abgesoffen und haben dann mit der Schaufel so einen kleinen Deich gegraben. Und ich weiß es noch wie heute, die anderen haben aus meiner Sicht, die Nachbarn haben ja sehr grob, sind sie mit dem Grundstück des Bauern umgegangen, haben da fast die Maispflanzen irgendwie rausgerissen. Und ich habe mir ziemlich viel Mühe gegeben, ganz wenig nur von seinem Grundstück da irgendwie zu beeinträchtigen. Fand ich also ganz gut von mir. So, dann kommt der Bauer auf mich zu und sagt dann so, wie so beim Bauer manchmal, ja, ihr habt da die Erde von meinem Grundstück runtergenommen, das geht doch nicht. Und dann, ich nicht Reflex, gesagt, ich habe es nicht gemacht. Und das Schlimme war, mein Mund war schneller, als ich überhaupt nachdenken konnte. Ich hab noch nicht mal drüber nachgedacht, aber hatte schon rausgehauen, ich war es nicht. Ich nicht. Also die Nachbarn, ja, da erinnere ich mich dran, die haben das wohl gemacht, habe ich nicht gesagt, aber so war dieser Reflex. Und dann in dem Moment wurde es mir Gott sei Dank bewusst, dass ich diesen Ich-Nicht-Reflex gerade mal wieder hatte. Hab dann ein bisschen drauf rumgekaut, habe so ein bisschen, das war jetzt nicht so doll. Und bin danach zum Bauern hingegangen und gesagt, natürlich, ich schaufel dir natürlich die Erde wieder zurück, die dir gehört und so, das ist ganz klar. Ne? So, also konnte ich mit ihm wieder halbwegs klären, hat mir ja auch nicht den Kopf abgerissen. Das ging ganz gut, aber da habe ich mich echt erschrocken, wie schnell das ging. Ich nicht, ich war es nicht. Und ich erlebe das so im Schulalltag auch ganz, ganz oft. Weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, als ihr manchmal in der Schule wart, manchmal fliegt da ein Papierkügelchen oder eine Stiftkappe, fliegt dem einen an den Kopf oder so, das kommt alles mal vor. Und dann gibt es irgendjemand, der sich drüber beschwert und dann versucht der Lehrer, der ich ja dann in der Situation bin, herauszufinden, wer war's? Manchmal kommt dann diese vielleicht auch etwas sinnlose Frage, wer war's? Und kennt ihr die Antwort? Sehr gut. Und das geht sogar so weit, da hatte ich jetzt ein paar Situationen, da sagen alle ich nicht. Also es war gar keiner. Das ist dann besonders spektakulär, dass eine Stiftkappe geflogen ist und alle waren es nicht. Und ich erlebe das sonst auch gerne mal, diese Antwort. Und manchmal erlebe ich auch unausgesprochene Antworten. Wenn es zum Beispiel mal Knatsch gibt, Familie, mein erster Reflex, ich nicht. Situation ist doof gelaufen, ja, das stimmt schon, aber ich war's nicht. Also ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber ich war nicht schuld. Das ist erstmal so ein Reflex, der ist da Und ich glaube, an dem Punkt nehme ich mir vor und wünsche mir eigentlich auch sehr, dass ich da dieses Bild, dieses Menschenbild, das dahinter steckt von diesen Versen, dass ich das praktisch umsetzen kann, dass ich aufhöre, reflexartig ich nicht zu sagen. Und das auch wirklich praktizieren und auch konkret werden lassen kann, dass ich irgendwie meine Gedanken ein bisschen bremse und sage, bevor du jetzt ein Ich nicht rausschießt, stopp doch mal einen kurzen Moment. Vielleicht habe ich ja auch dazu beigetragen. Ja, soweit erstmal die Eigensicht und jetzt vielleicht nochmal mit den Erkenntnissen, die wir jetzt so von uns selber haben und auch von dem, was in dem Text über Schuld drinsteht, wie sehe ich jetzt meine Mitmenschen? Und ich glaube, da ist es auch wichtig zu sehen, was für mich gilt, das gilt doch für die anderen genauso. Und ich glaube, da können wir auch selbstbewusst rangehen und können sagen, auch die anderen werden schuldig. Und uns da nicht innerlich freuen, yes, jetzt werden die anderen auch schuldig, cool, ich bin es nicht alleine. Nee, sondern bei mir ist es normal und beim anderen ist es auch normal. Der andere ist genauso geschaffen wie ich, da ist nichts anders. Es ist ganz normal, dass andere auch Fehler machen. Und es ist ganz toll, dass Jesus Christus auch für die Fehler, für die Schuld der anderen gestorben ist. Es steht hier in Vers 2, denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Also das Thema ist auch schon geklärt. Aber das müssen wir uns bewusst machen, dass das auch zur Normalität dazugehört. Und ich glaube, da haben wir manchmal eine verquere Sichtweise. Und vielleicht, ich versuche das irgendwie deutlich zu machen, ihr kennt manchmal so Aussagen, dass ich so sage, zum Beispiel Freunde machen sowas nicht oder Eltern machen sowas nicht mit ihren Kindern. Ich versuche so ein prominentes Beispiel zu finden, das mir noch so im Kopf ist, diese Abhöraffäre der NSA. Dann wurde das Kanzlerinnen-Handy wurde abgehört. Und da hat dann irgendwann auch unsere Frau Merkel mal öffentlich was zu gesagt und hat gesagt, ich versuche das so fast wörtlich zu zitieren, also abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Ich dachte, ja klar, natürlich geht das nicht. Nur, was heißt das? Andersrum, also bei Nicht-Freunden geht's, da ist es dann in Ordnung und letztlich steckt dahinter, also Freunde machen sowas nicht. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich habe es auch schon erlebt. Ich weiß, dass es Freunde machen, dass es Ehepartner machen, dass es Kinder machen, dass es Eltern machen, dass es Klassenkameradinnen, Klassenkameraden machen. Die machen es. Und ich sage das deshalb so selbstbewusst, weil ich Freund bin, weil ich Ehepartner bin, weil ich Kind bin, weil ich Vater bin, weil ich Klassenkameraden hatte. Ich gehöre dazu. Und das ist die Sicht, die wir von uns schon entwickelt haben und die dürfen wir auf die anderen auch übertragen. Sie werden es machen und dazu vielleicht auch noch ein kleines Beispiel, das mich so ein bisschen bewegt hat, was ich ganz anerkennenswert fand. Ihr kennt noch unseren Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff. Der hat ja so eine relativ steile Karriere nach oben und dann eine ganz steile Karriere nach unten hingelegt. Und das ist so ein Typ, ich glaube, da gibt es wenige, die momentan sagen, Mensch, der Herr Wulff, das ist ein feiner Mensch, der hat das tolle Sachen gemacht im Leben. So, er steht momentan vor Gericht, ist gerade angeklagt worden, die Gerichtsverhandlung hat begonnen. Und jetzt hat einer sich öffentlich zu ihm bekannt und hat gesagt, nee, das ist ein Freund von mir. Und das Besondere dabei ist, es gibt nicht so viele, die das öffentlich gerade tun. Er gehört auch der linken Partei an. Wulff ist CDU-Mitglied. Die lieben sich normalerweise nicht so und sagt, nee, das ist ein Freund von mir. Und dann sagt er weiter in dem Interview, und ich glaube auch nicht, dass der das alles so falsch gemacht hat, wie das dargestellt wird. Das ist ja erstmal so das Bild, na klar, mein Freund macht das nicht. Und dann kommt der Nachsatz, und selbst wenn er es gemacht hätte, wäre es trotzdem mein Freund. Und das finde ich, das ist so eine, hat er nicht bewusst gemacht, wir haben es auch nicht abgestimmt so, aber ich glaube, das ist eine Sicht von Freundschaft, die diesem Menschenbild ganz nahe kommt. Und wenn er es gemacht hat, ist es trotzdem mein Freund. Das fällt schwer, glaube ich. Das so zu anzunehmen. Also ich glaube, lass uns ermutigen dazu, eben aufzuhören mit falschen Erwartungen an andere und den damit auch verbundenen, aus meiner Sicht oft furchtbaren Enttäuschungen, die wir erleben können. Weil wir vom anderen sagen, Mensch, der macht das doch nicht. Vielleicht erinnern wir uns dran, er ist genauso wie ich. Er macht es auch mal. Und das ist aber keine Sackgasse. Wenn er es gemacht hat, dann gibt es dort eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, die hat Jesus uns gezeigt. Er hat diese Schuld, er hat diese ganzen Sachen schon längst auf sich genommen und gibt uns diese Befreiung davon zurück. Ja, jetzt lassen wir es nochmal ganz kurz praktisch werden in der Auswirkung und auch in der Zusammenfassung. Ich versuche es mal in einem Bild. Ich glaube, dass Schuld eine ganz normale Allerweltskrankheit ist. Und gegen die gibt es eine ganz sichere Medizin, aber leider keine sichere Impfung. Und ich glaube, die sichere Medizin, das ist klar, wer das ist Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, der hat die Schuld auf sich genommen, hat sie aus unserem Leben herausgenommen und für immer geklärt. Und das tut er immer wieder. Das heißt, wenn mich diese Allerweltskrankheit, die ganz normal ist, wenn die mich mal wieder infiziert hat, dann kann ich die von dieser Medizin nehmen und die löst dieses Problem. Die befreit mich davon, die macht mich gesund. Und die zerstörerische Macht, die in dieser Krankheit steckt, die hat dann keine Chance. Und eine Impfung gibt es nicht. Denn eine Impfung wäre diese Sache, dass ich sage, ich lasse mich einmal spritzen und dann habe ich das Problem nicht mehr. Das wäre dieses Bild, ich habe doch, Jesus hat meine Schuld vergeben, ich bin frei von Schuld für immer. Das ist erledigt, das Thema. Und natürlich geht es uns allen so, keiner von uns will auch nur irgendwelche Erkältungen haben. Das wollen wir alle gar nicht. Und wir versuchen das auch zu vermeiden. Wir versuchen auch so zu leben, dass wir nicht krank werden. Das ist doch ganz klar. Aber die wenigsten von uns schaffen das, mal auch mal eine normale Allerweltskrankheit sich einzuhandeln oder eine Erkältung oder ein Schnupfen oder so. Das gehört dazu. Aber das ist nichts Schlimmes und dafür gibt es sichere Medizin. Der zweite Punkt ist, wenn wir unser Menschenbild überdenken, vielleicht auch zurechtrücken bezüglich der Schuld und uns nicht mehr selbst betrügen beziehungsweise falsche Erwartungen an unsere Mitmenschen haben, dann glaube ich, dann können wir auch manche Brüche in Beziehungen vermeiden und vielleicht sogar auch manche Brüche wieder überwinden, die schon da sind, die vielleicht auch schon lange da sind. Wenn wir dem anderen auch zugestehen und uns selbst auch zugestehen, schuldig geworden zu sein und Teil des Bruchs zu sein. Und der dritte Punkt, wenn das alles wieder geschehen ist, wenn ich mal wieder mir so eine kleine Erkältung eingefangen habe, dann tritt Jesus Christus beim Vater für uns ein und er hat unsere Schuld und auch die Schuld der anderen schon längst auf sich genommen und wir sind befreite Menschen, von der Schuld befreite Menschen, die jetzt um Vergebung bitten können, Vergebung annehmen können, anderen vergeben können und auch uns selbst vergeben können. Ich glaube, dieses Prinzip der Vergebung ist ein Schlüssel für Beziehungen und ich möchte uns alle dazu einladen, dass wir das so leben und dass wir diese heilsame Kraft dieser Medizin, die Jesus Christus darstellt für unser Leben, dass wir das spüren und erleben können und es zulassen. Amen.